Vielen herzlichen Dank, das ist auch Weihnachten. Leute stehen auf, helfen spontan mit. Wenn man die ganze Weihnachtsgeschichte, angefangen bei der Ankündigung von der Geburt von Johannes dem Täufer, als eine einzige großartige Symphonie verstehen würde oder wollte, dann wäre die Anbetung in Bethlehem so etwas wie das großartige Finale dieser riesigen und großartigen Symphonie. Und im Zentrum dieses Finales steht natürlich das Christuskind. Bezugsweise das Christuskind liegt im Zentrum. Es ist ja erst eben geboren. Heute schauen wir uns einige Figuren, einige Männer und Frauen an, die mit ihrem Beitrag, mit ihrem Anbetungsbeitrag an diesem Weihnachtstag diese großartige Symphonie, dieses großartige, grande Finale gestaltet haben und es so einzigartig gemacht haben in Bethlehem. Das großartige Finale fängt mit einer himmlischen Erscheinung an. Da ist ein Engel. Er startet mit dem. Und sein Publikum sind Hirten, auf die werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber auf jeden Fall ist dort dieser Engel. Und dort steht: Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das Wort Engel kommt im Neuen Testament 175 Mal vor. Engel sind also gar nicht so seltene Gäste. Es scheinen aber nicht diese süßlichen, kleinen, dicklichen Barockfiguren zu sein, die man ab nächster Woche wieder auf dem 50% Gestell findet, sondern ganz andere Kreaturen. Als der Engel in Bethlehem auftritt, da brechen die Hirten nicht in Jörufe aus, sondern in Panik. Es steht dort, sie fürchteten sich mit einer Megafurcht. So steht es wörtlich im griechischen Grundtext. Und das ist nicht einfach so ein Schrecken, wenn du mal eine Spinne hast im Lavabo oder so, sondern das ist ein absoluter Kontrollverlust. Wenn du auf 10.000 Meter Flughöhe im Flugzeug unterwegs bist und plötzlich Rauchschwaden durchs Flugzeug ziehen, das ist gemeint. Eine Megafurcht. Und deshalb sagt der Engel: Fürchtet euch nicht. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Engel sind Boten aus der himmlischen Welt. Sie setzen Menschen von den Absichten Gottes in Kenntnis. Und manchmal setzen sie den Willen Gottes auch gleich höchstpersönlich um. Und ja, Engel setzen sich zugunsten der Menschen ein, die ein Leben mit Gott führen wollen. Vorgestern haben wir die Tante von Ruth, meiner Frau, beerdigt. Erika, so hieß sie. Sie war über viele Jahre als Krankenschwester und Missionarin im Kongo und in Haiti unterwegs. Und sie hat uns immer wieder von solchen wundersamen Begegnungen berichtet. Und als wir in den letzten Tagen ihre Unterlagen nochmals durchgegangen sind, da sind wir auf eine Notiz gestoßen, die wir bisher nicht gesehen haben. Und da hat Erika mit wenigen Worten auch so eine wundersame Begegnung geschildert. Und leider ist das Datum nicht vorhanden, aber es muss an einem Weihnachtsabend gewesen sein. Erika und eine junge Mitarbeiterin sind unterwegs im Kongo. Sie sind auf einer Piste unterwegs von einem Dorf zum anderen. Und da geschieht es, dass sie im Morast stecken bleiben. So stecken bleiben, dass sie mit aller Kraft nicht mehr freikommen mit ihrem Fahrzeug. Mitten in der Nacht. Offensichtlich eine beängstigende Situation für diese beiden Frauen. Und plötzlich sind da wie aus dem Nichts zwei Männer, die schieben ihr Fahrzeug aus diesem Matsch heraus, bis die Räder wieder greifen. Und in dem Augenblick sind sie auch schon wieder weg, wie vom Erdboden verschluckt. Und Erika hat an den Rand notiert, Engel? Ich glaube schon. Berichte wie 2. Könige 6, die geben uns zu verstehen, dass wir viel öfters als wir denken, Engel um uns herum haben. In der Regel können wir sie nur nicht sehen mit unseren Augen. Normalerweise sehen unsere Augen die himmlische Realität nicht. Und etwas anderes wird aus den biblischen Berichten auch deutlich. Engel wollen nicht angebetet werden. Sie beten selber an. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Engel eröffnen den gewaltigen Höhepunkt, diesen majestätischen Höhepunkt, dieses grande Finale bei der Anbetung in Bethlehem. Stiller ist die Anbetung von Maria. Auf die Ankündigung einer Schwangerschaft ohne einen biologischen Vater hat sie nur die pragmatische Frage, und auch das ist überliefert in der Bibel, wie soll das gehen, wo ich doch noch Jungfrau bin? Also Juden von damals, die haben genauso gut gewusst wie wir heute, wenn eine Schwangerschaft da ist ohne einen biologischen Vater, dann ist das gelinde gesagt fragwürdig. Schwanger vom Heiligen Geist? Das ist eine ziemliche Herausforderung an vernünftig denkende Menschen, nicht erst seit dem 21. Jahrhundert. Aber Maria ist es wichtiger, dass ihr Leben im Horizont des Willen Gottes steht, als dass sie alles versteht, was da von der Kraft Gottes gesagt ist. Ihr ist das viel, viel wichtiger, dass ihr Leben unter dem Willen Gottes steht. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass Maria trotz ihrer Jugend, sie war vielleicht 14 Jahre alt, einen enorm tiefen Glauben hatte. Das wird übrigens schon bei ihrem Lobgesang deutlich, da im Zusammenhang mit ihrem Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth. 9 Monate hat sich Maria auf das vorbereiten können, was jetzt vor ihr in der Krippe liegt. Aber als das Christuskind dann da liegt, da hat sie keinen Freudentanz aufgeführt. Hat sie vermutlich nach der ersten Geburt auch gar nicht mehr die Kraft dafür gehabt, gell? Also als unser erstes Kind geboren wurde, da war selbst ich als Vater nachher fix und fertig, habe keinen Freudentanz mehr aufgeführt, obwohl ich mich sehr gefreut habe. Maria bewegt die Worte, die an diesem Geburts- und Anbetungsabend gesprochen werden, in ihrem Herzen. Ihre Anbetung findet vor allem in ihrem Herzen statt. Aber deswegen ist es nicht weniger Anbetung. Und am Ort der Anbetung steht auch Josef. Wir wissen so gut wie nichts über Josef. In der Bibel steht nichts über ihn, fast nichts über ihn. Sicher ist, dass ihm viel zugemutet wurde. Gell, das Kind in der Krippe. So. Das Kind in der Krippe, das wurde ihm sozusagen von Gott untergeschoben. Das musst du dann zuerst einmal noch verkraften. Und natürlich, Josef hat einen eindrücklichen Stammbaum. Er kann seinen Stammbaum 1000 Jahre zurückverfolgen bis zu König David und sogar noch weiter zurück. Ich habe mir das mal überlegt. Ich weiß noch nicht einmal die Vornamen meiner Urgroßeltern auswendig. Und der Stammbaum, den ich besitze, der geht nur bis 1592 zurück. Und auch dort finde ich nicht die Namen von Königen, sondern da steht Andreas Mag und Margareta Wille. Anders war Josef. Aber gell, auch mit seinem gewaltigen Stammbaum kann er sich nichts kaufen. Schon gar nicht den Glauben. Und nicht, weil er ein Glaubensheld erster Güte ist, sondern weil ihm ein Engel im Traum begegnet, bleibt er überhaupt bei Maria und haut nicht ab. Deshalb ist er da. Und möglicherweise kommt diese Volkszählung Maria und Josef eigentlich ganz gelegen. Weißt du, da haben die Leute sich schon Gedanken gemacht über den Termin der Zeugung dieses Kindes. Und sie haben die Augenbrauen nach oben gezogen und Fragen gestellt. Da kam diese Flucht nach Bethlehem schon fast gelegen. Aber wenn wir den Bericht der Bibel lesen, dann merken wir, dass sie auch mit ihrer Reise nach Bethlehem ihr Problem nicht loswerden. In Bethlehem, dem Geburtsort von Josef, da hat es jede Menge Verwandte gehabt, die dort gelebt haben. Dass die beiden trotzdem, dass Gastfreundschaft so hoch geschätzt war in jener Kultur, trotzdem keinen Platz gefunden haben, wo ihnen Unterschlupf gewährt wurde. Das stellt nicht nur Fragen, das ist nicht nur ein Rätsel, sondern das ist schon fast ein Skandal. Gut möglich, dass mit Josef also ein Skeptiker, ein Zweifler in jener Anbetungsnacht in Bethlehem ist. Aber er ist da und das spricht für ihn. Und schließlich sind da auch die Hirten bei dieser Anbetungsnacht in Bethlehem mit dabei. Redlich, diese Beschreibung ist für sie etwa ähnlich unpassend, wie Bio für ein Atomkraftwerk wäre. Die Zeiten, als der Hirtenkönig David regiert hat und als ihr Berufsstand hoch angesehen war, die sind längst vorbei. Die meisten Hirten hüten nicht ihre eigenen Schafe, sie hüten die Schafe von reichen Bauern. Jesus wird in seinen Gleichnissen immer wieder mal darauf zurückkommen. Und viele Hirten haben sich nur deshalb über Wasser halten können, weil sie sich durch Gelegenheitsdiebstähle etwas dazu verdient haben. Einige Hirten, das wissen wir, die haben sich auch für bandenmäßige Überfälle zusammengeschlossen und mit ziemlicher Sicherheit ist bei der wachsenden Zahl von Terroristen, nämlich diesen Zeloten in Obergaliläa, auch der eine oder andere Hirte dabei gewesen. Die Hirten, die gehören definitiv nicht zu der Art von Menschen, die du dir vor deinem inneren Auge vorstellen kannst, wie sie bei einem Anbetungsabend, bei einer Anbetungsnacht wie hier in Bethlehem niederknien. Aber sie sind da. Sie haben draußen an ihrem Arbeitsplatz diese wundersame Begegnung gehabt. Diese Begegnung, wo sich Himmel und Erde treffen. Und dann haben sie zueinander gesagt, nach dieser eindrücklichen Begegnung, lasst uns gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Mit den Hirten treffen die moralisch Fragwürdigen am Ort der Anbetung ein. Aber ja, sie sind da. Und vermutlich mit einiger Verspätung kommen auch die Männer aus dem Osten an, am Ort der Anbetung. Dass es drei waren, dass es Könige waren, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen, das ist eine freie Erfindung späterer Jahrhunderte. Woher sie genau kamen, ist Gegenstand von Spekulationen. Genauso wie es Gegenstand von Spekulationen ist, was für einen Stern oder was für ein Sternbild sie gesehen haben. Wir wissen es einfach nicht. Im griechischen Neuen Testament heißt es, dass sie Magoios waren, Magier. Sie waren diejenigen, die etwas von den Sternen, von der Sterndeuterei verstanden haben, von der Astronomie und von der Astrologie. Und ja, wir können davon ausgehen, dass sie gebildete Menschen waren. Menschen, die sich übrigens auch den Luxus einer langen Reise leisten konnten und den Luxus von teuren Geschenken. Sterndeuterei war übrigens in Israel nicht so besonders angesehen, aber in den Ländern ringsherum definitiv schon. Und dann kann man sich ja vorstellen, gell? Wer den Kosmos als eine wunderbare Einheit versteht, in der alles irgendwie zusammenwirkt, der ist nicht mehr weit von dem Gedanken entfernt, dass man vielleicht aus diesen Sternen irgendetwas über die Zukunft von Menschen sagen könnte. Das waren diese Sterndeuter. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass Gott die Sterndeuter genau bei der Disziplin abholt, von der sie etwas verstehen. Und ich glaube, dass Gott sowieso ein Spezialist ist, Menschen dort abzuholen, wo sie sind und nicht dort auf sie zu warten, wo er sie gerne haben möchte. Die Sterndeuter holt er bei ihrer Sterndeuterei ab. Und wenn ich es richtig sehe, macht das Gott bis heute so. Er holt die Wissenschaftlerinnen bei ihrer Wissenschaft ab. Er holt die Esoteriker bei ihrer Esoterik ab. Er holt die Handwerkerinnen und Handwerker bei ihrem Handwerk ab. Dass man dabei nicht ohne weiteres gerade am richtigen Ort dann eintrifft, das machen auch diese drei Sterndeuter deutlich. Statt im Stall von Bethlehem landen sie zuerst beim Palast des Herodes. Aber weil der mächtige König Herodes auch gute Beziehungen hat zu den religiös Mächtigen, wissen die Sterndeuter nachher doch, wie es weitergeht. Und der Weg ist nicht weit. 9 Kilometer. Mit dem Auto 23 Minuten von City zu City nach Google Maps. Also, und sie haben sich auf den Weg gemacht. Also treffen diese drei geografisch und geistlich weitgereisten endlich in Bethlehem ein. Und sie beten an und sie deponieren kostbare Geschenke. Und wir Schweizer Bünzli, gell, wir fragen uns schon, sind diese Geschenke wirklich nötig gewesen? Nein, die wären nicht nötig gewesen. Aber diese kostbaren Geschenke sind ein Ausdruck ihrer Herzenshaltung. Und ich glaube, davon können wir etwas lernen. Und somit ist jetzt diese Gruppe der Anbeter in dieser Anbetungsnacht komplett. Und uns bleibt die Frage, wer hat eigentlich gefehlt bei dieser Anbetungsnacht? Was ist beispielsweise mit den Leuten aus Bethlehem? In der Bibel steht, dass die Hirten kein Geheimnis daraus gemacht haben, von dem, was sie erlebt haben. Sie haben es überall herum erzählt. Wo sind die Leute von Bethlehem bei dieser Anbetungsnacht? Haben sie sich gesagt, ach, diese Geschichte ist nur die überspannte Erfahrung von einigen überspannten Leuten? Man weiß ja, was diese Hirten für Leute sind und vielleicht haben einige auch gehört, was es mit der Zeugung dieses Kindes so auf sich hat. Wo waren die Leute? Aus Bethlehem. Wir wissen es nicht. Was wir sicher wissen ist, dass der König Herodes gefehlt hat. Er hat definitiv gefehlt. Herodes ist auf sein Alter hin, je länger sie paranoider geworden. Das wissen wir aus außerbiblischen Quellen. Und er hatte furchtbare Schmerzen in seinem Unterleib. Auch das wissen wir aus außerbiblischen Quellen. Und das hat die Sache sicher nicht besser gemacht. Wäre Herodes in dieser Runde mit dabei gewesen, er wäre nicht gekommen, um anzubeten. Er wäre gekommen, um zu morden. Denn davon hat er wirklich etwas verstanden. Und dann fehlt da noch eine weitere gewichtige Gruppe. Es sind ausgerechnet diejenigen, die am allermeisten auf die Ankunft dieses Kindes gewartet haben. Es sind die, die es am besten gewusst haben. Es sind diejenigen, die den Sterndeuter und auch Herodes den ganz genauen Standort, den Ort dieser Geburt nennen konnten. Es sind diejenigen, die felsenfest davon überzeugt waren, dass man sich auf die Bibel und ihre Verheißungen verlassen kann. Aber während die Sterndeuter, die möglicherweise hunderte von Kilometern angereist sind, ohne genau zu wissen, wo der genaue Zielpunkt ist, sich auf den Weg machen, schaffen es ausgerechnet die anderen nicht, diese letzten 9 Kilometer unter die Füße zu nehmen. Ausgerechnet die Religiösen schaffen es nicht. Und so werden Bethlehem und das Kind zu einem Anbetungsort für die Engel. Die Engel haben um die geistliche und himmlische Bedeutung dieses Kindes gewusst. Und Bethlehem wird zum Anbetungsort der moralisch Fragwürdigen, der Hirten. Und Bethlehem und das Kind wird zum Anbetungsort der stillen Frommen im Lande, wie Maria. Bethlehem und das Kind werden zum Anbetungsort für die Zweifler und die Skeptiker, für diejenigen, die von ihren frommen Verwandten bitter enttäuscht wurden und die trotzdem da sind. Und Bethlehem wird zum Anbetungsort der Suchenden aus Wissenschaft und Esoterik. Sie sind alle da. Aber ausgerechnet die religiös und politisch Mächtigen, für die stellt dieses Kind im Stall eine riesige Herausforderung dar. Sie glänzen mit Abwesenheit an diesem Anbetungsabend in dieser Anbetungsnacht. Schön ist, dass Jahre später einige aus diesen Gruppen der politisch Mächtigen und religiös Mächtigen scheinbar doch einen Zugang zu Jesus gefunden haben. Johanna, die Frau von Chusa, Chusa war der Finanzminister von Herodes Agrippa. Sie wurde eine Jüngerin von Jesus. Und der Miteinsitzende im Hohen Rat, dieser jüdischen Ratsversammlung, Nikodemus, er hat scheinbar auch einen gewissen Zugang zu Jesus gefunden, später. Und ich habe mich am Schluss dieser Predigtvorbereitung gefragt, wo wäre ich eigentlich gestanden, wenn ich damals gelebt hätte? Und ich glaube, diese Frage stellt sich uns allen an diesem Weihnachtsmorgen. Wo stehe ich eigentlich bei dieser Anbetung? Und ich habe ganz neu für mich selbst entschieden. Ich möchte mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin und habe, Gott ehren und Jesus anbeten. Das möchte ich von Herzen. Wir beten miteinander. du wirst Mensch. Auf eine ganz wundersame und besondere Art und Weise. Du himmlischer Gott, haltest uns die Hand entgegen. Latsch in die Anbetung ein. Die Stillen im Land. Zweifler und Skeptiker. Die moralisch Fragwürdigen. Die Suchenden aus Wissenschaft und Esoterik. Und am heutigen Weihnachtstag machst du die Einladung an uns. Streckst uns deine Hände entgegen. Kommst mit offenen Armen auf uns zu. Und wartest, wie wir werden reagieren. Und ja, Jesus, wir möchten dir entgegenrennen. Möchten in deine offenen Arme fallen und sagen, da ist unser Leben. Himmlischer Gott, mit unserem ganzen Sein wollen wir dich ehren. Und dich, Jesus, dich, Heiliger Geist.